Klein, aber hart.
Und damit hallihallo und herzlich willkommen. Ja, sind wir wieder. Klein, aber hart, der Podcast für die ganze Familie. Das bedeutet nichts anderes, die drei Säulen, auf denen wir stehen, nämlich Diversität, kulturelle Orientierung und ein kleiner Wochenrückblick. Ich darf ganz herzlich begrüßen die zauberhafte Christine.
Hallo, hallo, hallo.
Ein bisschen angeschlagen, ein bisschen kränkelig.
Ja, ja, Quatsch.
Aber es geht rum.
Es geht rum.
Ja. Ach,
das hält sich noch mal.
So, dann natürlich, also die drei Säulen könnten ja auch wir drei sein, ne? Ja, dann natürlich unser Michael Klein im Radio, unser Wettermann hier.
Michael Klein.
Ist auch so mit. Und der André.
Da sitzt er dabei.
Genau. Und unser André natürlich, der Mann, der hier irgendwie immer am meisten redet.
Wir kommen direkt aus der Sendung. Wir können ja mal kurz jetzt zur Orientierung. Heute ist, wo wir das gerade aufzeichnen, Freitag, der 20. Januar. Und ja, gerade eben liegt die Morgensendung hinter uns. Und es ist wieder so hektisch. Wir nehmen uns jede Woche vor diesen Podcast, der ja von immer mehr Menschen auch tatsächlich gehört wird. Ich staune immer, ja, ich denke, um Gottes Willen, gerade jetzt wegen dem schlechten Schluss, der Schluss ist ja bei uns immer so verbesserungswürdig, ja. Am Anfang geht's immer noch, finde ich, aber der Schluss mit diesem gespielten Witz, der meistens von Michael Klein kommt, ich habe heute übrigens wieder keinen, ich staune immer, dass es doch so viele Podderinnen und Podder gibt, weil wir wahrscheinlich der einzige Podcast sind, das ist ja eine Podcast-Schwemme, die gerade übers Land schwappt, der so völlig unvorbereitet in dieses Thema reingeht, oder? Ist jemand vorbereitet von euch?
Nicht so großartig. Also ich muss ja immer gestehen, dass ich ja bei den Witzen immer hoffe, dass du mal dran bist, aber ich bin ja wirklich zu doof für diese Quizfragen. Ich verliere hier jedes Mal, deswegen muss ich immer ran und dann hinterlästert ihr, dass meine Witze so mies seien, ja.
Das war wieder so viel diese Woche und wie gesagt, wir kommen ja eben jetzt wirklich gerade aus der Sendung. Normalerweise wollte ich mich jetzt noch eine Stunde hinsetzen und gucken, ein paar Notizen machen und so weiter, aber wir gehen es einfach mal an. Wir haben natürlich immer einen Titel, den wir voranstellen wollen. Das ist ein guter Vorsatz fürs neue Jahr, dass wir gesagt haben, über hier so rumeiern immer, ja, und vielleicht überhaupt keinen roten Faden finden, sodass alle Menschen denken, wir sind grenzdebil. Habe ich jetzt einfach spontan, weil natürlich wieder niemand vorbereitet. Das habe ich gedacht, mir ist es gerade ins Auge gesprungen in dieser Woche, als einer der wichtigen Geburtstage, der Fokus, das Nachrichtenmagazin, der Fokus wurde in dieser Woche am 18. Januar, also vorgestern 30 Jahre alt. Ich finde Fakten, Fakten, Fakten ist ein guter Titel. Die Älteren werden sich noch erinnern, das war mal so der Werbeslogan von Helmut Markwort, der erste Chefredakteur. An sich war der Fokus ja angedockt beim Hubert Borda Verlag und der hat ihm übrigens auch goldene Zeiten beschert, wenn ich das ja mal sagen darf. Die hatten relativ schnell, waren die in der Gewinnzone und die haben am Anfang, glaube ich, so wöchentlich fast 800.000 Exemplare verkauft. Das sind Wahnsinnszahlen. Heutzutage liegen die noch so bei 250.000, 270.000. Immer noch sehr gut, immer noch profitabel. Aber das war in den Anfangsjahren vor 30 Jahren wirklich eine Gelddruckmaschine. Also wie gesagt, angedockt am Hubert Borda Verlag und der erste Chefredakteur war der Helmut Markwort und da gab es eben diesen Werbespots, die wir Älteren noch kennen, wo man gesagt hat, Fakten, Fakten, Fakten.
Und an den Leser denken.
Fakten, Fakten.
Bitte was? Und an den Leser denken. Ja, Fakten, Fakten, Fakten und an den Leser denken. Das hat er immer, oh Gott, was hat er uns das reingehämmert über all die Jahre? Ja,
ja, und hat auch so Sätze gesagt wie, lieber Staub aufwirbeln als Staub ansetzen.
Ja.
Gab es zum Beispiel, die hatten jetzt, als diese Griechenland-Krise war, ihr erinnert euch vielleicht, das ist jetzt auch schon wieder 4, 5, 6 Jahre her, so mit Griechenland und Rettungspaket und Rettungsschirm und so weiter, haben die zum Beispiel irgendwie eine griechische Statue, also irgendwie, ich glaube die Aphrodite, irgendwie gedruckt vorne als Cover und den Mittelfinger, also den ausgestreckten Mittelfinger dazu. Ja, das war ein Skandal, das war, kann ich mich erinnern, europaweiter Skandal, alle haben sich tierisch aufgeregt. Oder das andere, was die gemacht haben, das zahlt ein bisschen ein auf das Thema, was wir letzte Woche besprochen hatten. Da ging es ja um die Restauration in Frankreich, also um die Zeit nach Napoleon, so 1820, 1830, als sich so die liberale Presse in Frankreich etabliert hat. Ihr erinnert euch, der Kinofilm nach Balzac, Verlorene Illusion, wo ich mit 4 anderen Leuten im Kino war, weil es sonst niemand interessiert hat. Aber da hatte ich ja gesagt, wie käuflich die Presse damals war, ja, dass die also wirklich durch die Theater gegangen sind und für eine gute Kritik gab es eben 500 Franc und für eine schlechte Kritik, also die gab es dann die schlechte Kritik, wenn der Theaterbesitzer kein Geld an den Zeitungsredakteur gezahlt hat oder an den Verlag. So war das damals. So, da ist der Fokus auch ein bisschen in Verruf geraten. Die haben ja, wenn ihr euch erinnert, ich weiß gar nicht, ob die das jetzt noch machen, so die besten Ärzte Deutschlands, haben die so eine Art Fokus-Siegel verliehen, ja, die große Ärzteliste, die besten Chirurgen Deutschlands oder die besten Krankenhäuser Deutschlands oder die besten Vorsorgeeinrichtungen Deutschlands. Und das haben die mehr oder weniger ja willkürlich zusammengestellt.
Ja, und dann kriegst du anschließend so ein Schreiben als Arzt. Also wir haben das beim Wetter auch mal gehabt. Dann kriegst du so ein Schreiben, die besten Wetterseiten. Und dann, ja, wenn du das erwähnen willst, auf deiner Seite zahlst du hier da 5.000 Euro, dann darfst du dir so ein Siegel draufpappen. Und wenn nicht, und es sind aber auch erstaunlicherweise, ich glaube, es waren 8 die besten Wetterseiten. Die eine war dann für Pollenflug die beste, die andere für Biowetter, die nächste für Regen und die andere für Sonnenschein. Und alle konnten dann sagen, ja, okay, ich zahle die, ich weiß es gar nicht mehr, was es damals war. Ich glaube, ab 5.000 Euro aufwärts oder sowas. Ich zahle das und dann kann ich sagen.
Gemacht?
Nee, natürlich nicht.
Weil ihr habt ja donnerwetter.de, ihr habt ja eine Wetterseite. Ihr habt gesagt, nö.
Ja, nee. Und vor allem, also weißt du, als Knappier musst du Schutzgeld bezahlen, wenn du die Security draußen stehen hast oder an irgendwelche Bandidos oder Hells Angels oder sowas. Hab gesagt, ach nee, in der Branche, da tummeln wir uns jetzt nicht mit.
Naja. Aber wir könnten das machen ja mit einem Podcast, mit der Podcast-Branche. Wir verleihen das offizielle Klein, aber Hartsiegel.
Ach, das ist die Idee.
Jeder Podcast.
Und sagen dann dem Böhmermann und dem Beisenherz, pass auf, zahlst du hier mal 10.000, dann erwähnen wir dich auch.
Ja, 10.000, dann werdet ihr erwähnt. Ja. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Ja, überall da, wo es Podcast gibt, Klein, aber Hart, wenn ihr das Siegel haben möchtet. Also heute nur Fakten, Fakten, Fakten. Aber dafür stehen wir ja sowieso seit vielen Jahren.
Ja. Fakten, Fakten.
Ich rede hier die ganze Zeit.
Wenn ihr wisst, was wir meinen. Ne?
Ja, André, was? Fakten, ja? Wir wollen Fakten, Fakten und an den Podder denken.
Ja, an den Podder denken. Ja, ja, richtig, ja. Genau. Und lieber ein bisschen Staub aufwirbeln als Staub ansetzen. Ja, ja. Ist doch auch wichtig.
Ach, macht so. Helmut Markwort sitzt noch im Landtag in Bayern, glaube ich, ne? Der ist noch politisch aktiv, also nicht
ich
mehr.
Ich meine ja. Ja. Und der ist auch irgendwie im Vorstand vom FC Bayern München.
Ach, das sind die doch
oder alle. Aufsichtsrat oder irgendwas.
Sind die das nicht alle da unten?
Ja.
Es gibt in München diese Bussi-Bussi-Gesellschaft, die da immer in, wie heißen die alle, P1 und was weiß ich, in den Diskotheken alle rumlaufen und da gemeinsam trinken und andere Drogen nehmen. Und dann gibt es diese Politik-Bussi-Bussi-Gesellschaft. Und dann sitzt
die
du
bayerische, in ja. Die bayerische Oligarchie. Ja. Und der Söder hat für Großen, hat auch Staub aufgewirbelt jetzt, was der bayerische Ministerpräsident ist. Der hat jetzt öffentlich erklärt, er will den Lehrernotstand in Bayern damit bekämpfen, dass er einfach Lehrer aus anderen Bundesländern abwirbt.
Ach, das ist also ja wieder sympathisch.
Er zahlt Prämien und er zahlt Umzugskosten und auch so, keine Ahnung, irgendwelche weiche Faktoren, was Dienstwagen für einen Lehrer oder was hat man, die gratis Lederhose in Bayern vielleicht oder Freitickets fürs Oktoberfest. Also das sind so Dinge, mit denen er jetzt Lehrerinnen und Lehrer nach Bayern locken will, aus anderen Bundesländern. Und da gehen die anderen jetzt natürlich auf die Barrikaden und sagen, was ist denn jetzt hier mit der Solidarität? Da spinnt doch der Söder und das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir jetzt uns gegenseitig kannibalisieren.
Und dann wundern die sich immer, dass keiner sie mag, ne?
Die Bayern?
Ja. Aber der Söder hat doch jetzt auch verkündet, dass, also er hat früher immer gesagt, nee, also hier maximal 2 Amtszeiten und dann ist Schluss. Er spricht sich so auch dafür aus, in der bayerischen Staatsverfassung das so einzusetzen, dass der Ministerpräsident auch nicht länger machen darf. Das ist immer so eine Geschichte, wenn man dann selber dran ist, dann sieht es plötzlich anders aus. Und jetzt hat er gerade schon verkündet, nee, also wenn, dann kann er auch gerne weitermachen. Also kein Problem, ja.
Fakten, Fakten, Fakten. Also jetzt mal der Christine-Fakt des Tages. Wo hast du dir denn die Erkältung eingefangen? Erzähl mal. Was hast du denn gemacht?
Ich habe überhaupt keine Erkältung. Ich habe ein bisschen einen Schnupfen und außerdem, wir hatten den hier angeschleppt. Ja, diese komische Erkältung. Los ging alles vor Weihnachten. Da warst du doch so ewig krank und dann hast du dich auch über den Jahreswechsel nicht wirklich auskuriert und dann, keine Ahnung. Aber es ist nur ein kleiner Schnupfen, ist da jetzt nichts Dramatisches.
Und mit zunehmendem Alter hält sich das länger, ne?
Mhm. Bitte was?
Mit zunehmendem Alter hält sich das ja immer länger,
ne? Das hat sich wirklich lange gehalten. Es ist wirklich erst seit, heute ist Freitag, seit Anfang der Woche vielleicht weg. Und ich habe es vor Weihnachten schon gekriegt. Also das war wirklich hartnäckig. Also und das Immunsystem, hatte ich das Gefühl, ist komplett zusammengebrochen. Also ganz viel Schnupfen, Fieber, Husten. Und dann haben sich meine Zahntaschen entzündet.
Ach, die Zahntaschen.
Ja, deswegen, ich muss jetzt noch zum Zahnarzt gleich. Die Zahntaschen, also und ja, der Zahnarzt hat bestätigt, ja, wenn so das Immunsystem runterfährt, wenn du jetzt eine schwere Erkältung hast und so, ist das natürlich auch ein Indikator dafür, dass sich zum Beispiel das Zahnfleisch oder Zahntaschen oder sowas entzünden, regelrecht entzünden, weil eben das Immunsystem mit anderen Sachen beschäftigt ist. Finde ich total spannend. Alles hängt mit allem zusammen.
Was machen Sie dann jetzt heute mit dir?
Das, was wir im Grunde genommen auch jeden Tag machen, die füllen mir die Taschen.
Also, ja. Aber hängt das jetzt mit dem, das war ja mein Wort der Woche, das ich gelernt habe. Das habe ich auch von dir gelernt, André, nämlich die Andropause. Ich habe zuerst gedacht, das wäre was du dir erfunden hast, weil du sagst, mir geht's so schlecht, ich bin ein Mann. Aber nein, das ist das Pendant zum Klimakterium bei der Frau ist die Andropause beim Mann, ja?
Ja, bei der Frau ist es die Menopause und ich möchte gleich eine Begriffsbestimmung vornehmen, weil ich das total schlimm finde. Ich muss mir ja immer wieder den Vorwurf anhören, irgendwie rassistisch zu sein oder jetzt irgendwie so macho-mäßig, chauvinistisch und weiter, ja, kommt ab und zu mal vor. Ich meine, auf der anderen Seite, ich möchte das jetzt mal entschuldigend vortragen für diejenigen Podderinnen und Podder, die ab und zu auch unsere Sendung hören. Da rutscht manchmal natürlich was raus. Man macht ja fast 40 Stunden Radio in der Woche. Ja, wir, also was wir da, ja, oder 30, 35, keine Ahnung. Wir senden ja auch samstags. Also was wir so alles zusammenlabern jeden Tag, ja. Und da rutschen natürlich mal Sachen raus, die jetzt nicht ganz lupenrein sind. Also
da ist also
jetzt
auch mal was Dummes dabei.
Was Dummes, was richtig, ne? Dummes, weil wir letztens das Beispiel hatten hier, woran erkennt man eine Peking-Ente? Das war eine ernsthafte Frage von einem Kollegen. Ja, wir machen früh immer so ein kleines Quiz und da ist mir einfach rausgerutscht an den Augen. Das ist natürlich, das ist ja nicht böse gemeint, das ist ja auch nicht rassistisch gemeint, aber man kann immer schon denken, dass es vielleicht so
manchmal halt ein bisschen doof, ne? Manchmal ist es halt einfach ein bisschen doof.
Einfach so. Zweimal nachdenken, aber auf der anderen Seite eben auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Aber ich fühle mich jetzt als Mann ein bisschen benachteiligt, um den Bogen jetzt zu schließen zu Andropause und Menopause. Ja. Weil Menopause bei der Frau heißt so viel wie, ja, also Pause, die Pausis ist das Ende, ja. Mhm. Und Meno ist der Monat. Also praktisch bezieht sich im Grunde auf die Monatsblutung, auf die Menstruation der Frau.
Wenn du das schon so sagst, die Monatsblutung.
Ende. Während aber Andropause, wenn man das jetzt wörtlich übersetzt aus dem Lateinischen, das Ende des Mannes bedeutet.
Ja,
also Pause ist auch das Ende und Andro in diesem Falle für Mann. Also das Ende ist, das ist schon irgendwie diskriminierend, oder Micha?
Ja, ich finde, das kommt ja noch hinzu, das ist erschwerend, dass die Menopause, das Klimakterium, wirklich auch anerkannt ist und da weiß die ganze Welt darüber Bescheid. Und bei der Andropause streiten sich die Wissenschaftler, ob es die überhaupt gibt. Also ob das überhaupt eine Bedeutung hat. Also das, es geht wohl darum, jetzt nicht wie, also bei der Frau ist ja im Prinzip von jetzt auf gleich, ne? Umstellung, zack, bumm, alles anders. Und beim Mann ist das wohl so, dass der Hormonspiegel ganz, ganz langsam über die Jahre sich verändert. Und ob das dann wirklich irgendeine Auswirkung auf den Mann hat, das ist wohl umstritten. Also insofern, ja, wir haben das Gefühl, da ist was, aber ja, eben, sag ich doch.
Es ist ja auch wie mit dem Männerschnupfen, ne?
Ja.
Da ningeln die 5 Jahre lang und da, keiner weiß so richtig, was haben sie denn jetzt und keine Ahnung, Midlife-Crisis und hin und her und dann ist es die Andropause. Ich weiß, man muss dem mehr Achtung entgegenbringen. Bitte. Und man muss die Wehwehchen mehr ernst nehmen.
André, ist dir eins aufgefallen?
Sie für alle jungen Menschen, die jetzt noch in meinem Alter sind, jetzt also noch weit davon entfernt sind, das wirkt sich wohl beim Manne so aus, wird vermutet, ja, man hat da jetzt noch keine, also ich denke doch, dass es empirische Studien schon gibt, aber jetzt eben noch nicht wirklich was Belastbares, um das mal als, also um das resultativ zusammenzufassen, zu kombinieren. Also ist es wohl so, ja, auch Hitzewallung, ja, also auch so, ne, der Mann hat dann so Hitzeschübe. Dann geht natürlich die sexuelle Leistungsfähigkeit zurück. Der Mann ist häufig müde, der Mann ist häufig unmotiviert. Ja, so, also jetzt nicht nur die sexuelle Leistungsfähigkeit, sondern die Leistungsfähigkeit an sich. Das sind alles so Faktoren. Aber es steht wohl tatsächlich auch zu Buche und das macht den Mann dann wieder gleich mit der Frau, dass er so Hitzeschübe hat. Ja. Wo mir ein Freund geschrieben hat, naja, wenn das bei Männern jetzt wirklich so, bei Männern um die 50 tatsächlich öfter so ist, dass man die Männer dann vielleicht jetzt in Sachen Klimawandel, Energiekrise, alles teurer, dass man die vielleicht als Heizpilze einfach draußen irgendwo hinstellen könnte. Wir suchen also mehr oder weniger Männer in der Andropause, die sich als Heizpilze zur Verfügung stellen würden.
Das ist eine schöne Idee.
Merkt ihr schon wieder so einen Unsinn,
bitte,
den ich
dann
erzähle?
Dann verkühlen die sich alle und dann geht es mit dem Männerschnupfen wieder los. Dann,
aber merkst du, André, an der Stelle, die Christine, das hat sie eben schon gemacht und jetzt wieder, sie spricht immer von den Männern. Die Männer machen das, die Männer haben die. Uns beide bezieht die gar nicht mit ein, die nimmt uns gar nicht als Männer wahr.
Ja, dann macht doch, aber dann macht ihr wieder Mimimi, wenn ich mit euch spreche.
Richtig.
Dann ist doch wieder, und ich meine, bei euch sehe und höre ich doch quasi jeden Tag, da beobachte ich das ja schon seit Jahren schleichend.
Das ging mit 21 los, ja, ich weiß.
Der sinkende Testosteronspiegel, fehlende Konzentrationsfähigkeit, die ersten Wehwehchen. Ach Mensch.
Nee, also das war immer, also Konzentrationsschwächen, Micha, haben wir seit 20 Jahren. Sind wir mal ehrlich. Ja, Wehwehchen haben wir auch schon immer.
Also
das kannst du jetzt nicht sagen. Übrigens, natürlich wären wir nicht klein, aber hart. Natürlich wären wir nicht der Podcast mit Mehrwert und Erkenntnisgewinn, wenn es nicht einen Ausweg gäbe, liebe männlichen Podder. Ja, also was immer hilft, was alle Ärzte, das sagen sie wirklich alle übereinstimmt, was immer hilft ist mehr Bewegung, ja, mehr Sport. Wirklich gerade jetzt, wir sind ja immer noch im Beginn des Jahres, ja, Fitnessstudio mal in Erwägung ziehen. Ja, dann gesunde Ernährung. Dann, Micha, was kommt noch? Natürlich.
Kein Alkohol, keine Zigaretten, viel genau. Trinken, viel trinken.
Richtig, ja. Richtig, genau. Ja.
Mhm. Und die sagen auch, Testosteron kann man trainieren.
Ach, wie das denn?
Ja. Naja, also immer mal öfter machen quasi.
Ach so,
dann, ne, also wenn man da merkt, das will nicht mehr so, dann immer mal öfter machen und sich ein bisschen ranhalten und dann kann man das auch trainieren, also quasi.
Ne? Da sind wir wieder bei der Budapester Beinschere, oder wie?
Schon wieder? Habt ihr es jetzt mal geübt?
Ja, schon wieder. Ne, Christine hat es doch probiert und gesagt, das geht nicht.
Abgebrochen ist nicht für mich. Ja, doch, das geht, aber.
Abgebrochen den Versuch oder Beine?
Bruder, fester Beinschein, ne? Ich weiß nicht, also wir kommen ja zu nichts.
Nee,
ja,
Michael,
ne? Wir kommen ja zu nichts.
Ich bin immer zu müde. Wir kommen noch zu nichts. Ja, übrigens heißt das Krankheitsbild übrigens, und deswegen möchte ich es gar nicht haben, das heißt übrigens ADAM, also ADAM, das ist wie Elster, wie Steuerberater, da hat sich jemand ein ganz tolles Akronym ausgedacht. ADAM heißt das, heißt die Krankheit beim Mann, Androgendefizit des alternden Mannes.
Okay.
Ich möchte das nicht haben, bitte. Nein. Nicht unter diesem Namen.
Ihr habt das doch auch nicht. Vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Gelassenheit, ein bisschen mehr Entspannung. Ich meine, das sind jetzt eure besten Jahre, Jungs.
Ja, eben. Na? Natürlich.
Also.
Ja. Und wir lassen es auch richtig krachen, Micha.
Ja. Die Knochen
dieses
kracken.
Jahr wird unser Jahr.
Ich hab ja, jetzt was, gab's da jetzt ein Gabriel, nee, und Porsche hatten, Motorrad oder irgendwas?
Wir hatten in dieser Woche ja aktuell, waren wir ja so beim Thema Verreisen und jetzt Buch, wäre ja auch mal so was eben in einer typischen Radiosendung so vorkommt, dass man dann auch so Reiseexperten hatte, die dann so sagen, Mensch, ja, jetzt buchen und so weiter. Und da habe ich mich doch verstiegen zu sagen, aber das entspricht wirklich so meiner Grundüberzeugung im Moment, habe ich mich verstiegen zu sagen, ja, Mensch, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Da gab es, wisst ihr noch, Micha, in der Zeit, Fakten, als das so losging, beziehungsweise weil wir gerade bei Andro und Menopause waren, da gab es auch diesen Werbespot, der gesagt hat, die Geschichte der Frau ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
Na, könnt ihr euch erinnern
an diesen Werbespruch?
Die Geschichte der Menstruation. Ich kann die Handbewegung dazu noch machen. Die Hand ist eine offene Hand und dann wird ein Zeigefinger auf die offene Handfläche gelegt und dann langsam in Zeitlupe die Hand um diesen Finger geschlossen, weil das ist dann, da wurde dann, also die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse gesagt, ja.
Okay, alles klar. Und aus dieser Zeit ungefähr stammt das Lied Besuchen Sie Europa, solange es noch steht, von
Geiersturzflug.
Geiersturzflug, ja.
Ja, neue deutsche Besuchen Welle.
Mhm. 19, wann?
In den 80ern.
Ich dachte, du wüsstest es jetzt, weil du so wissend bist. Nichts Falsches sagen, weil wir haben gesagt, Fakten. Und da habe ich gesagt, ja Mensch, mach noch mal was Schönes. Wer weiß, wo sich das alles so hin entwickelt. Ja, man muss ja jetzt so gucken, wenn man so sieht, so diese Panzerdebatte, und das ist ja eigentlich seit Wochen das bestimmte Thema. Mehr Panzer in die Ukraine und größere Panzer und Kampfpanzer und so weiter und so fort. Was mir auffällt, und ich sage das jetzt völlig wertungsfrei, habt ihr das Gefühl, dass noch irgendjemand über eine Friedenslösung nachdenkt oder gerade redet? Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ich diese Kriegslogik, die ich jetzt überhaupt nicht werten will, aber dass sich das alles total verselbstständigt. Und wir hatten ja vor 2 oder 3 Podcast-Folgen mal über Richard David Precht und den Professor Harald Welzer gesprochen. Dieses Buch, die vierte Gewalt, wo es darum ging, dass sie gesagt haben, ja, das ist im Grunde genommen die Medien, die Politik vor sich hertreibt und dass die Politiker ja praktisch so ein bisschen in die Zange genommen werden und dass eigentlich sich alle einig sind, wir vertreten das Gute. Das kann ja auch sein, dass es so ist, wir stehen auf der richtigen Seite, also eben auch die Medien, und deswegen trommeln wir jetzt, dass das natürlich keinen anderen Weg geben kann, als immer mehr Waffen darunter zu schaffen, damit dieser Krieg für die Ukraine gewonnen wird. Aber ich hab da ehrlich gesagt so ein bisschen Schiss, das ist eben, also ich gehöre zu den Leuten, die sagen, könnte das nicht möglicherweise auch ein Grund sein, weshalb die Situation dort immer mehr eskaliert? Wir haben gestern erst gehört aus Washington, dass die Amerikaner den ukrainischen Präsidenten, den Zelensky, jetzt bestärken, auch die Krim ins Visier zu nehmen, also die Krim zurückzuerobern. Und da habe ich einfach so ein bisschen Schiss. Also einfach so, also diese ganze Rhetorik, Frau Strack-Zimmermann von der FDP, die gestern im Bundestag wieder gesagt hat, ja, Waffen, und die müssen Waffen. Und jeder, der was anderes sagt, und über Friedenphase hat sie gesagt, weil wir wollten uns ja an Fakten halten, sie hat wortwörtlich gesagt, verschonen Sie uns mit Radio Moskau. Also jeder, der jetzt so dieses Thema Frieden so ein bisschen andenkt. Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Und deswegen, ja, denke ich mal, verreisen, Reisen planen. Unbedingt was Schönes noch machen in diesem Jahr, weil ich... Ja, könnt ihr mir vorstellen, so im schlimmsten Falle sind Dinge, die uns bisher selbstverständlich erschienen sind über die Jahre und Jahrzehnte, vielleicht demnächst nicht mehr möglich. Ich will jetzt hier um Gottes Willen keine dystopische Schwarzmalerei betreiben, aber man weiß ja nicht, wo sich das hinentwickelt. Moment. Stehen alle Zeichen auf Eskalation, ist meine Meinung. Aber
bevor jetzt dann einfach jetzt nur stehen bleibt, na, es will der Westen ja nur Krieg und will nicht verhandeln und will keinen Frieden. Und das ist ja sozusagen jetzt in dieser Eskalation, die du beschreibst, festgemacht an den Leuten, die alle sagen, nur Waffen liefern, Waffen liefern, Waffen liefern, dass das niemand von westlicher Seite verhandeln will oder so. Es sind ja zwei Seiten. Also für Friedensverhandlungen muss es ja zwei Seiten, die geben, die sagen, oh, wir sind jetzt am Punkt angelangt, wir wollen verhandeln. Das tut Russland zwar immer, dass sie sagen, wir sind sofort zur Verhandlung bereit, aber erstens nicht mit denen, zweitens reden wir überhaupt gar keinen Fall über die jetzt inzwischen russischen Gebiete, wie sie selbst sagen, und so weiter und so fort. Also sprich, es gibt ja keine ernsthaften, wirklichen, kein Punkt, wo beide Seiten sagen, so, jetzt wollen wir verhandeln. Und es gibt ja immer noch weiterhin auch Telefonkontakte, immer wieder auch zwischen westlichen Staatschefs und Russland und so weiter.
Hoffentlich.
Ja, gibt's ja immer wieder. Also es ist, ich finde es ist ein bisschen das immer so zu verkürzen, so unter dem Motto, ach, die schreien alle immer nur nach Waffen und niemand will verhandeln. Das ist ja immer das, was auch in diesem, na, ich sag mal, diesem Spektrum derer, die sagen, das ist alles ja eine Eskalation, die NATO hat da alles vorangetrieben, so dass Russland die armen Russen sich wehren mussten, weil die NATO sie sonst irgendwann überfallen hätte und so weiter. Also es ist ja nur nicht ganz so, dass niemand verhandeln will und niemand Frieden will, aber es gibt halt leider, wahrscheinlich muss man sagen, im Moment keine Chance, dass eine der beiden Seiten, wertfrei gesagt, ernsthaft verhandeln möchte um Frieden, weil beide Seiten Bedingungen stellen, die die andere Seite jeweils nicht akzeptabel findet.
Gebe ich dir absolut recht. Das reicht. Ja, das mit, ich finde, dass man eben beide Seiten da auch so ein bisschen betrachten muss. Vielleicht ein bisschen empathisch sein muss, gerade, was du gerade angesprochen hast, so die Bedrohungslage. Ja, ich denke, dass das eben, also das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass ich da überhaupt kein Rad drehen kann und so, aber ich denke eben, dass man diese Bedrohung, also, dass man so diese Empathie aufbringen muss, die Bedrohungslage Russlands eben mal zu verstehen. Wenn man die verstanden hat, also wirklich verstanden hat, ja, die haben sich bedroht gefühlt, noch vor dem Krieg, als in der Ukraine immer mehr aufgerüstet wurde, als da immer mehr amerikanische Militär kamen, immer mehr Waffen in die Ukraine und so weiter, haben die sich eben bedroht gefühlt, ob zu Recht oder Unrecht, das sei jetzt mal völlig dahingestellt, aber es war ein Gefühl, es war ein Gefühl der Bedrohung und wir erinnern uns, vor 20 Jahren haben sich die Amerikaner bedroht gefühlt durch Saddam Hussein und das war eben nicht ein Nachbarland, der Irak war kein Nachbarland der USA, sondern die haben dann eben über 10.000 Kilometer ihre Soldaten um die halbe Welt geschickt, um dort aufzuräumen, um dort am Ende eben auch 1 Million getötete Menschen zurückzulassen. Also das war ja auch aus einer Bedrohungslage heraus, aus einer vermeintlichen Bedrohungslage. Und ich denke eben, dass man, wenn überhaupt eine Grundlage für Frieden geschaffen werden kann in der jetzigen Situation, dass man eben diese Empathie aufbringen müsste, die Bedrohung aus Sicht von Russland sich einfach mal anzugucken. Warum haben die so reagiert? Warum ist es so? Und für mich ist es halt Polemik und ehrlich gesagt auch Propaganda zu sagen, wenn wir da jetzt nicht dem Putin Einhalt gebieten, dann erobert er ganz Europa, dann ist demnächst Moldau dran und dann Polen und so weiter. Also ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben formuliert. Das ist, weil das kann ja niemand wirklich sagen.
Naja,
das ist das Problem. Und wir erleben eben so diese rhetorische Aufrüstung, finde ich. Ne? So jetzt Annalena Baerbock war in Den Haag und hat eben gesagt, wir brauchen ein Tribunal. Der Putin muss vor Gericht und muss verurteilt werden. Da könnte man suffisant sagen, wenn es darum geht, hat das Tribunal ja erstmal mit den drei US-Präsidenten zu tun, die jetzt gerade nicht mal im Amt sind, also Trump, Barack Obama und George W. Bush, ja, um die abzuurteilen für das, was da in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Also das nochmal, das ist jetzt gar nicht irgendwie provokant gemeint, aber das ist halt so eine Rhetorik, wo ich mir immer sage, muss das wirklich sein? Also weil beim genaueren Hinschauen weiß sie ja ganz genau, dass sie damit wirklich nur irgendwie eine gewisse Propaganda bedient. Wenn sie in Äthiopien steht, Annalena Baerbock war auch in dieser Woche, Ende letzter Woche und sagt der Welt, Hunger ist definitiv etwas, das auf das Konto Russlands geht, dann ist das eine dreiste Lüge. Oder sie ist wirklich doof, entschuldige, ich sage das mal so, es nicht zu wissen, weil ich meine, das ist ja seit Jahren, seit Jahrzehnten ein Riesenproblem, dass eben auch aufgrund der Weichenstellung westlicher Konzerne, westlicher Politik das Problem des Hungers in der Welt eben leider nicht in den Griff zu bekommen ist. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, das Problem ist Putin, das ist einfach, das ist ja meines Erachtens eine Rhetorik, die halt nicht sein muss. Und da habe ich immer so ein bisschen den Verdacht, dass sie dann eben auch die falschen Leute auf den Plan rufen und dem dann ja die Sachen dann so ein Stück weit eben auch rhetorisch eskalieren.
Also ehrlich gesagt habe ich überhaupt gar keine Lust gerade auf diese Russland-Diskussion schon wieder, aber ich möchte auch einfach mal gerne verstehen, woher diese von dir geforderte Empathie kommt. Also diese Empathie mit einem Land, das, also es wird immer dieser Vergleich jetzt mit den Amerikanern aufgemacht, was haben die Amerikaner für Kriegsverbrechen, was haben die amerikanischen Präsidenten aufgemacht und so weiter und so fort. Aber wo kommt diese Empathie, diese größere Empathie mit Russland, mit einem autokratischen Führer, wo kommt die her, wo man weiß, dass in diesem Land es keine Opposition mehr gibt, dass es eine Kleptokratie ist, wo es eine Handvoll Oligarchen gibt, die alle im Prinzip nur von einem einzigen Mann abhängen. Wenn der dann sagt, oh, du hast jetzt genug Geld verdient mit der und der Firma, jetzt nee, will ich dich mehr, weil du hast zweimal was gegen mich gesagt und zack, landet ein Mensch dann im Gefängnis, wo reihenweise Journalisten, meine Güte, du bist Journalist, du wärst in diesem Land, wärst du schon seit Monaten, seit Wochen, seit Jahren im Arbeitslager. Wo kommt diese Empathie her zu sagen, ja, aber trotzdem muss man doch bedenken, dass dieses Land ja falsch eingeschätzt wird und so weiter. Ein Land, das keine Opposition mehr hat. Ein Land, bei dem Menschen auf der Straße verhaftet werden, nur weil sie einfach einen weißen Zettel hochhalten. Ein Land, bei dem die Kirche offen zum Krieg aufruft. Die Kirche also auch dem Staat sich selbst unterordnet. Ein Land, in dem Oppositionelle seit Jahren schon verschwunden sind. Ein Land, das aufgerüstet hat, wo seine Nachbarn sich bedroht fühlen. Also rede mit Esten, rede mit Lettland, rede mit Polen über Russland und du wirst eine komplett andere Meinung hören, als die du jetzt vertrittst. Also die werden es nicht so sehen, dass sie Russland bedrohen, sondern umgekehrt. Sie fühlen sich dadurch bedroht, dass Russland auch die Truppen an die Grenzen verlegt hat und ein kleines Land wie Estland wäre sofort weg. Wir haben noch vor einem Jahr gab es den großen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine, wo wir noch alle gesagt haben, ja, der Putin, das wird er niemals machen. Da hast du sofort gesagt, und dieses mit Gerhard Schröder zusammen, dieses Waffensäbeln, dieses Gerassel, dass jetzt die NATO da so tut, als hätte der Russe vor, da einzumarschieren, was soll diese Eskalation? Da warst du derjenige, der am meisten geschockt war, dass es plötzlich losging. Ich verstehe nicht, wo dann jetzt immer noch diese Empathie, und da ist jetzt Radio Moskau wirklich, finde ich, einen interessanten Ansatz von Frau Strack-Zimmermann. Ich verstehe nicht, wo bei dir immer noch diese Empathie herkommt, zu sagen, aber man muss doch verstehen, dass da sich Russland bedroht gefühlt hat von der Ukraine. Also ich weiß nicht, ob wirklich ernsthaft jemand in Russland behauptet, die Ukraine hatte vor, Russland zu überfallen. Und jetzt könnte man darüber diskutieren, ja, vielleicht haben sie vorgehabt, die Krim wieder zurückzuerobern. Aber da muss man sich auch überlegen, ist die Eroberung der Krim durch Russland, war die rechtmäßig oder nicht, ist auch ein Riesenfass, das man jetzt aufmachen könnte. Aber ich verstehe nicht, dass bei all diesen Punkten bei dir da immer noch diese riesige Empathie immer wieder kommt.
Ja, also klar, ich meine, ich verstehe dich, man könnte jetzt ganz viele Punkte daraus nehmen, rausgreifen und sagen, ist das jetzt übertrieben formuliert, ist das wirklich so und was macht der Westen dabei, was ist mit Julian Assange und so weiter und so fort, der ja eben da auch im Gefängnis sitzt und nicht der Einzige ist. Aber nochmal, ich will das jetzt gar nicht auf diese Punkte und ich gebe dir absolut recht und dass man das so sehen kann und dass es auch viele Menschen so sehen, das ist ja auch vollkommen in Ordnung und ja, die Bedrohungssituation, wir hatten ja hier auch schon darüber gesprochen, was wäre eigentlich, wenn Russland jetzt dasselbe Ding, was die USA in der Ukraine vor dem Krieg, ja, ich rede vor dem Krieg, was die in der Ukraine abgezogen haben mit dieser Aufrüstung dort und so weiter, wenn die dasselbe Ding auf Kuba abziehen würden, was wäre da? Also hätte sich das die USA stillschweigend angeschaut oder hätten die gesagt, um Gottes Willen, was Kennedy im 63 oder 62 auch schon gemacht hat, gesagt, entweder ihr zieht ja ab oder es gibt einen dritten Weltkrieg. Also das weiß man, also nochmal, ich will das gar nicht jetzt auseinander dividieren. Aber was ich eben immer denke, Empathie, du fragst nach der Empathie, also aber es ist ja eigentlich die einzige Chance. Ich meine, ich denke immer, wenn das wirklich eskaliert und dieses Risiko gehen wir doch nun gerade ein. Wir gehen es doch wirklich gerade ein. Wir setzen doch jetzt im Moment alles auf eine Karte. Wir sagen, wir schicken dort jetzt ganz, ganz viele Waffen und ganz, ganz viele Panzer. Wir machen dort die Ukraine mit Waffen der NATO ganz, ganz stark. Und jetzt kämpfen die. Und wenn wir jetzt dort die ersten Geländegewinne im Osten dann haben, dann geht's auf die Krim. Und dann hauen wir die dort weg, wo Millionen Russen leben, wo dieser ja, ich sage gerne auch Despot, da bin ich gerne auch in deinem Terminus, dieser Despot in Moskau, wo der sagt, das sind meine Landsleute. Das hat er übrigens auch schon über die Ostteile der Ukraine gesagt, das sind meine Landsleute und wenn denen einer auch nur ein Haar krümmen will, dann werde ich zu allen Mitteln greifen, die mir zur Verfügung stehen, um das zu verhindern. Also ich verstehe nicht, warum man diese Eskalationsspirale immer weiter dreht, mit ungewissem Ausgang. Also das müssen wir, ich meine, klar stellt sich Frau Strack-Zimmermann hin und schimpft jeden einen Trottel, der das Thema Atomkrieg jetzt oder Atomwaffen in den Mund nimmt. Das traut er sich nie und das ist russische Propaganda, wenn sie sagen, das könnte passieren, das ist genau das Narrativ, das der Putin bedient, weil dann hat der Westen Angst und dann zieht er sich aus der Ukraine zurück und die Russen können machen, was sie wollen und ganz Europa erobern. So sieht es nicht so. Ich habe wirklich ein bisschen Angst vor dieser Eskalation, die immerhin zumindest im Bereich des Möglichen liegt. Und deshalb mein Glaube daran, dass man mit Empathie da ein Stück weiter käme und eben doch ein bisschen Verständnis bei all den Dingen, die dort nicht gut funktionieren in diesem Land, die dort nicht rundlaufen, die dort ganz schlimm sind zum Teil, eben doch ein bisschen Verständnis haben sollte für die Seite. Also ne, der alte Spruch, den haben wir ja, glaube ich, auch schon mal durchexerziert, bevor ich jemanden verurteile, was haben die alten Indianer, haben das wohl früher gesagt, bevor ich jemanden verurteile, möchte ich erstmal einen Tag lang in seinen Mokassins gelaufen sein. Also daher bin ich eben der Meinung, dass man mit Empathie da ganz viel gewinnen würde und sagen wir, oh, was ist denn jetzt der Standpunkt von denen? Wie sehen die das eigentlich? Wie haben die das vor dem Krieg gesehen? Vielleicht können wir da ansetzen, um dieses Inferno endlich zu beenden. Darum geht's ja. Darum muss es ja eigentlich allen gehen, dieses Inferno zu beenden. Und klar, die einen sagen, wir beenden es mit ganz viel Waffen und ganz viel Druck. Aber Druck, wer in Physik aufgepasst hat, erzeugt eben manchmal auch Gegendruck und dann kann der Deckel runterfliegen. Und dann schlimmen Folgen führen. Entschuldigt, ach, jetzt haben wir diese Diskussion hier aufgemacht, das wollten wir gar nicht.
Ich verstehe auch, ich glaube, da sind wir uns dann auch wieder einig, ich verstehe auch die Angst vor dem Atomkrieg und würde das jetzt auch nicht so wegwischen wie andere. Wie gesagt, wir haben auch nicht gedacht, dass da Russland einmarschieren würde, aber deswegen, ich wäre da auch nicht hundertprozentig sicher, dass da nicht irgendjemand auf die Idee kommt, ach, jetzt drücken wir doch mal aufs rote Knöpfchen. Deswegen, die Angst verstehe ich völlig und ich bin mir auch, ehrlich gesagt, nicht sicher, ob Waffen liefern da so, also in dem Sinne, dass weiter immer weiter Waffen liefern, ob das wirklich so günstig und gut ist. Aber wenn man dann jetzt sagen würde, okay, verdammt, wir müssen mit diesem Menschen da, der immer mehr eskaliert, müssen wir irgendwie jetzt gucken, wie wir das Ganze beruhigt bekommen. Verstehe ich auch völlig, dass man sagt, das ist ein Despot und wir haben jetzt die Gefahr, aber da ist ja immer dann auch immer die Frage, zu welchem Preis gibt man dann irgendwas auf? Sagt man jetzt, okay, wir schreiben die Ukraine ab und sagen dafür, aber jetzt rüsten wir hier an der Grenze dann zu Tschechien, zu Polen, zu Estland und so weiter so richtig auf, damit es dann auf gar keinen Fall weitergehen kann. Ist ja auch die Frage, ob das dann nicht auch eine andere Form der Eskalation ist. Ich habe da auch keine Lösung, ich weiß es nicht. Ich finde bloß immer... Ja, mich wundert, deswegen, das ist die ernsthafte Frage, mich wundert dieses Einfühlungsvermögen, wo man immer nochmal sagt, nochmal die Runde drehen und sagt, aber wir müssen die Russen jetzt verstehen, wo ich immer denke, nee, nach dem, was alles passiert ist und wie die da bomben und wie sie wirklich einfach durch den Winter versuchen, hier die Energieversorgung, die Wärmeversorgung, einfach die Bevölkerung richtig mürbe zu machen, da fehlt mir ehrlich gesagt wirklich jeder Ansatz, da noch groß empathisch sein zu können. Aber lass uns das jetzt beenden. Wie gesagt, wir haben da unterschiedlich, also in großen Teilen sind wir ja wahrscheinlich sicherlich einer Meinung, aber ich habe da immer so Bauchschmerzen bei.
Das glaube ich eben auch, dass wir da gar nicht, in Wirklichkeit gar nicht so weit auseinander liegen. Es ist halt wirklich nur reiner Überlebensinstinkt, dass ich da versuche, diese Empathie aufzubringen. Und so ein bisschen noch ein Gedanke dazu, noch wirklich der letzte Gedanke, entschuldigt. Wirklich entschuldigt für all die jetzt sagen, oh, das nervt. Aber der letzte Gedanke ist, ich habe halt so ein bisschen Schiss, also wer so die Außenpolitik der USA und des Westens so ein bisschen verfolgt hat, ob jetzt zu Recht oder Unrecht, nochmal, es ist jetzt völlig wertungsfrei, was ich sage, aber die haben ja schon immer mal so ein bisschen auf die Karte gesetzt, zu sagen, okay, wenn uns irgendwo eine Regierung nicht passt oder ein Diktator oder was auch immer nicht passt, dann machen wir dort diesen Regime-Change und das ist uns erstmal wichtiger, dass er weg ist, dort dieser Typ oder so, diese Regierung, ist uns erstmal wichtiger und dann nehmen wir auch das Chaos, das mögliche Chaos in Kauf, was dann eben in diesem Land, wo wir uns als Westen beziehungsweise als an vorderster Front US-Amerikaner eingemischt haben, dann nehmen wir das eben in Kauf, jetzt bestes Beispiel ist Libyen, dass dieses Land quasi unregierbar, unführbar geworden ist und völlig auseinanderfällt, aber dieses Chaos Chaos ist uns erstmal lieber, als uns der Gaddafi in Libyen lieb war. Erstmal weg. Und da habe ich jetzt so ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass man das jetzt in Bezug auf Russland ähnlich sieht, dass man jetzt sagt, also der Putin muss jetzt definitiv weg. Also das ist ja jetzt auch keine neue These, dass Zelensky zum Beispiel sagt, ja, wir würden verhandeln, aber nicht mal mit Putin. Also jetzt nur mal das Gedankenspiel, der ist nächste Woche wird er von seinen Leuten irgendwie gekillt oder was weiß ich, irgendein Spezialeinsatzkommando ermordet den oder was auch immer. Putin wäre weg. Ich habe totalen Schiss, weil was kommt dann? Dann ist es ja, also wie wird dieses Vakuum dann ausgefüllt, was dort entsteht? Kommt dann, und ich meine, Russland ist immer noch das größte Land der Erde und dort sind wirklich viele schlimme Finger unterwegs, also auch politisch gesehen und viele extreme Nationalisten. Also wenn man sich vorstellt, dass da irgendein Spinner an den Drücker kommen nach Putin. Also Putin, der ja wenigstens ein Stück weit 20 Jahre bewiesen hat, dass er die strukturelle Integrität, also nicht nur seines Landes, sondern ein Stück weit auch Europas und der Welt, achtet. Also nochmal, jetzt klar, immer relativiert in Bezug auf die Ukraine, aber er war ja einigermaßen berechenbar. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, was möglich wäre im schlimmsten Falle, dass nach Putin kommt und was dann, ich meine, nicht nur größtes Land der Erde, sondern größtes Atomwaffenarsenal. Also wenn da so ein Spinner, so ein Endzeitspinner an die Macht kommt, nochmal, also da würde ich echt sagen, jetzt, wenn man sich das alles mal so durchspielt, bucht echt nochmal einen schönen Urlaub, macht es euch nochmal schön, weil man weiß echt nicht, wie das weitergeht. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass dieser Gedanke eben auch überhaupt keine Rolle spielt und dass man sagt, na, mit dem kann man wenigstens noch halbwegs so mal reden, lass da mal einen Hitler an die Macht kommen. Was ist denn dann? Dann fliegt uns aber wirklich alles um die Ohren. Das ist jetzt nur so mein Gedanke, vor dem ich halt ein bisschen Angst habe.
Ja. So. Ja, schwierig.
Schwierig, schwieriger Fall. Entschuldigung, jetzt haben wir von der Christine die ganze Zeit gar nichts gehört. Mensch.
Christine macht es nämlich richtig, die hält sich raus.
Ja, richtig, genau. Ja.
Aber das waren also jetzt prinzipiell ist es nicht richtig, sich rauszuhalten, aber ich finde jetzt an der Stelle ist es.
Okay. Du bist halt nicht, du bist halt nicht
da auch noch mit einzumischen.
Du bist halt nicht in der Andropause und deswegen geht's dir besser.
Nein, es ist ja wichtig, eine Meinung zu haben, aber das ist mir jetzt beidseitig, insgesamt sehr polemisierend, unterhalte ich mich jetzt raus.
Okay. Ja. Deswegen gehen wir mal weiter. Fakten, Fakten, Fakten. Was ich ja, das wollte ich euch ja. Das habt ihr aber bestimmt auch mitbekommen. Greta Thunberg war in Lützerath. Lützerath wurde ja geräumt, ja, oder wird immer noch. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Die sind jetzt alle weg.
Sind sie jetzt, glaube ich, durch, oder? Haben sie letztens aus den Höhlen da rausgeholt, ne?
Ja, und letztes Wochenende ist ja Greta Thunberg angereist, ja, die Ikone. Und hat dort mit demonstriert und ist natürlich passiert, was passieren sollte und auch passieren musste. Sie wurde von der Polizei weggetragen und in Gewahrsam genommen. So heißt das offiziell im Amtsdeutsch. Gewahrsam genommen heißt nicht verhaftet oder irgendwie jetzt eingesperrt, sondern erstmal zack, weg und dort für 1-2 Stunden erstmal festgesetzt, in Gewahrsam genommen. Und ja, das ging um die Welt und alle haben gesagt, Mensch, unsere Greta, unsere Heldin, unsere Klimaheldin, jawohl, an vorderster Front in Lützerath. Und dann ging plötzlich ein Video viral, wo man sieht, dass die Greta quasi dort mit diesen Polizisten, mit diesen Aachener Polizisten so ein bisschen regelrecht posiert. Also richtig, die Journalisten, die Fotografen so davor, und sie sagt, so jetzt so nochmal lächeln, nochmal so ein bisschen nach links drehen, nochmal ein bisschen nach rechts drehen, so jetzt mal anheben bitte so, zu den zwei Polizisten, jetzt mal anheben, so haben sie Greta ein bisschen hoch, so jetzt mal die Beine nach vorne, so jetzt nochmal abstellen, jetzt machen wir nochmal so ein Foto, ja nicht so lächeln, mal ein bisschen ernster gucken. Dieses Foto, beziehungsweise dieses Video ist viral gegangen und jetzt fragt sich natürlich die ganze Welt, ist das alles fake? Was ist denn da los? Was kann man denn überhaupt noch glauben?
Ja, gute Frage.
Christine, was sagten ihr dazu? Ich bin in meinem Weltbild erschüttert. Ich war doch nur ein großer Greta Thunberg-Fan.
Oh, von wegen.
Heute so. Talent für Themen, ne? Die Herren.
Ach, jetzt schon wieder.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, war nicht dabei.
Aber jetzt haben sich doch alle auch Sorgen gemacht, dass wenn sie jetzt irgendwie, verhaftet heißt ja noch nicht Vorstrafe, wenn sie jetzt verurteilt worden wäre oder wird und dann hat sie eine Vorstrafe, dann wird es mit dem Reisen ja auch schwierig für sie. Ne? Dann kann sie nicht mehr so gut irgendwo anders zum Demonstrieren hinfahren. Fliegen. Wäre auch schwierig.
Das ist dann doof. Aber ich glaube, das ist nicht so weit. Also ich glaube, wie gesagt, in Gewahrsam nehmen, das ist, glaube ich, eine präventive Maßnahme der Polizei, die jetzt noch nichts zu bedeuten hat.
Nee, da müsste ja auch ein Gerichtsurteil erstmal oder ein Gerichtsverfahren genau. geben und so weiter und so fort. Da sind wir weit von entfernt, ja.
Hattet ihr den Fall schon mal?
Welchen Fall?
Naja, so als Jugendlicher, so als junger Mann oder so, wurdet ihr mal von der Polizei in Gewahrsam genommen?
Ich?
Du ja?
Ich ja.
Warst du auch sicher?
Nee, ich bin doch viel zu lieb und brav.
Was, und du, ja, André?
1986 in Leipzig.
Ach, weißt du noch ganz genau.
86, da war ich ja wirklich noch
was
ganz...
Was hast du damals schon gemacht?
Oh, Mensch, da war damals klein. Schon so. Nein, da war ich praktisch die Greta, da hatten wir noch die DDR. Ja? Und ich war in Leipzig und, also wir waren wirklich noch jung, wir waren halbe Kinder, sage ich mal vorsichtig. Und es war der 1. Mai und es war das Jahr, 1. Mai kommt kurz nach dem 26. April, wie wir alle wissen. Und was ist am 26. April 1986 passiert? Tschernobyl ist explodiert.
Ah, ja.
Und ich und mein Freund Roland Quester, der jetzt übrigens, ich weiß gar nicht, ob er jetzt aktuell noch ist, für die Grünen im Stadtrat sitzt, weiß gar nicht, ob das jetzt aktuell ist, ja egal. Ich und mein Freund Roland Quester haben uns gedacht, wir müssen was tun und haben uns im Bettlaken genommen. Zu Hause beim Roland, weiß ich noch, die Eltern waren auch sehr tolerant, sind also zu ihm nach Hause, haben nach dem Bettlaken, nach dem weißen Bettlaken gefragt und haben in großer grüner Schrift, haben unsere Farbe besorgt, hier ganz normal, ich glaube, der Papa hatte die auch so, aber draufgeschrieben, Atomkraft, nein, danke. Ja, 86. So, und dann sind der Roland und ich sind dann in Leipzig auf den, Gott, wie hieß denn das damals? Jetzt Augustusplatz, damals Georgi-Ring, ach, ich weiß gar nicht. Also jedenfalls vor diesem Winterhochhaus, also dort stand jedenfalls die große Tribüne, wo dann die Parteivorsitzenden und keine Ahnung, dort SED, Bezirksleitung und wie die alle heißen und hießen und was die so gemacht haben und auch so ein bisschen Armee und so weiter. Die standen, also so alte Männer mit vielen Orden dran, ja. Die standen dort auf der Tribüne, also ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof, wie gesagt, dort am Ring. Und da führte dann eben die 1. Mai-Demonstration lang und mein Roland und ich, wir hatten dann so unser Transparent, das hatten wir nur ein, haben zwei Stöcker dran gemacht noch so, links und rechts, hatten das so eingewickelt und haben uns dann praktisch in diesen Demonstrationszug reingeschmuggelt, ja, was gar nicht so einfach war, weil das hatte ja alles seine Ordnung in der DDR, das haben die übernommen aus früheren Zeiten, ne, da gab es dann wie Blöcke und für jeden Block gab es einen Blockwart, der natürlich drauf geachtet hat, wahrscheinlich ahnten die schon sowas, also so grundsätzlich, jetzt nicht wegen Roland und mir, sondern grundsätzlich ahnten die schon, dass es vielleicht irgendwelche Pappnasen gibt, die da versuchen, sich reinzumischen und nicht dazugehören und dann irgendwie randalieren oder stören. Also das war gar nicht so einfach, da einen Blockwart zu finden, der uns nicht gesehen hat. Also jedenfalls sind wir dann irgendwann rein in so einen Demonstrationsblock, in diesen Demonstrationszug und da haben dann direkt vor dieser Tribüne unser Dings ausgehalten und hochgehalten. Atomkraft, nein, danke. 1. Mai 1986. Weiß ich nicht. Und es hat ungefähr, boah, lass mich, 20 Sekunden gedauert, wenn überhaupt 20 Sekunden, dass zivile junge Männer, also zivil, zack, Arme runter, zack, runtergehauen und dann wurden wir auf die Polizeiwache, ich weiß es gar nicht mehr, Mensch, ist so lange her, scheiße, ist das lange her, mein Gott, bin ich wirklich schon so alt. Also jedenfalls sind wir auf die Polizeiwache, also nicht irgendwie ins Stasi-Gefängnis oder so, sondern auf eine Polizeiwache, Dimitriestraße, ach ich weiß, also direkt im Zentrum dort, die Polizeiwache im Zentrum, mein Gott, siehst du, ich muss öfter mal wieder nach Leipzig, meine alte Heimat. Und dort saßen wir dann wirklich den ganzen Tag fest und wurden verhört, den ganzen Tag, bis abends, also das war dann praktisch auch so eine Art Wegsperrung, dass wir dann am 1. Mai nicht mehr rumrandalieren konnten, wir jungen Menschen dort, und dann haben die uns bis abends um 8, um 9 oder so dort festgehalten, immer wieder besprochen, verhört, wieso, warum, was machen sie. Und ich weiß noch, wir mussten dann beide eine Geldstrafe bezahlen. Ich glaube so 300 DDR-Mark oder 200 DDR-Mark oder so. Das war dann die Quintessenz. So ging das aus.
Okay, und aber dann war gut.
Also
jetzt
dann war gut. Ich habe ja dann studiert, so keine Vorstrafen, nee. Allerdings regelmäßiger, das ist kein Quatsch, regelmäßiger Besuch von der Staatssicherheit. Also ich habe ja nebenbei im Krankenhaus, im St. Georg Krankenhaus zum Beispiel gejobbt, ja, dann später als Student. Und da kam wirklich vom 1. Mai und ich glaube auch immer so vor dem 7. Oktober, der 7. Oktober war der zweite große Feiertag zu DDR-Zeiten, das war der Tag der Republik, also ja, Staatsgründung und so, kamen immer zwei Herren von der Staatssicherheit. Und haben wir so ein paar Tage vorher, ne, keine Ahnung, und haben mit mir gesprochen, was ich so vorhabe, ob ich dann vielleicht verreisen möchte, also weg aus Leipzig, so zum ersten Mal. Wirklich, so ganz unauffällig. Also sie haben nicht gesagt, wir zwingen sie jetzt zu Hause zu bleiben oder wir nehmen sie in Schutzhaft oder wir verpflichten sie jetzt irgendwie in die Provinz zu fahren, nach Köthen, wo ich herkomme, Sachsen. So, und die haben nur so nachgefragt, was machen sie denn am 1. Mai? Wirklich, das habe ich dann noch zwei, dreimal erlebt.
Aber überleg mal,
die kriegen... Ja, also deswegen, entschuldige, ich habe ein bisschen weiter ausgeholt, das war meine Sperrgeschichte.
Aber überleg mal, die kriegen es heutzutage nicht hin, eine Liste zu haben, welchen Leuten bieten wir eine Impfung an, wer kriegt hier das Geld zum Beispiel für die Energiepauschale oder sowas. Das kriegt unser Land nicht hin. Und damals, ja, die waren organisiert, ne? Also im negativen Sinne. Die wussten genau, wer wo wie was gedacht hat und gemacht hat.
Irre, beängstigend war das. Naja. Ja, lang ist's her.
Schlimm.
Mensch. Fakten. Ja, mach doch mal Streaming-Tipp noch. Mach was. Achso, also Micha, du nicht, ne? Du wurdest noch nie eingesperrt oder so.
Nee. Also nee, ich, nee. Wie gesagt, ich bin zu subversiv, mich haben sie nie erwischt.
Okay, ja. Hatte noch jemand einen Streaming-Tipp oder was Schönes gelesen, dass wir hier mal noch was Nützliches machen?
Christine,
einen kleinen Podcast, weil ich muss zum Zahnarzt. Ihr wisst, die Tarntaschen, die Taschen, müssen, die Taschen müssen gefüllt werden.
So, warte, Micha hat bestimmt was.
Ich hab was, aber Christine, hast du was? Du hast nichts. Okay, ich habe einen Streaming-Tipp, das ist aus der Mediathek, also kann man kostenlos gucken. Und zwar eine norwegische Serie, die ist zwar auch schon ein paar Jahre älter, aber jetzt gerade in der Arte-Mediathek, die heißt Lifjord, der Freispruch. Und zwar geht es darum, dass ein junger Mann, als er, ich glaube, sowas um die 17 war ungefähr, in einen Mordfall verwickelt war. Und zwar seine Freundin wurde getötet und es waren sich eigentlich alle in dem kleinen Örtchen, das liegt an einem Fjord, deswegen Lifjord, malerisch schön gelegen, wunderschöne Bilder zwischendurch immer wieder. Es waren sich das ganze Örtchen einig, der muss es gewesen sein. Es kommt dann zum Gerichtsprozess und im Gerichtsprozess wird er erstmal verurteilt, dann gibt es eine Wiederaufnahme und in dem zweiten Verfahren, da sagt dann eine andere Freundin von ihm aus, sie hat ihn gesehen und deswegen kann er es nicht gewesen sein und er wird freigesprochen. Aber der ganze Ort ist natürlich weiterhin der Meinung, nee, der war's und er wird da natürlich zunichte gemacht. Und deswegen geht er weg, ist dann 20 Jahre lang in der Weltgeschichte unterwegs und macht in Asien groß Karriere, macht riesige Geschäfte. Und dann kommt es, wie es kommen muss, nämlich die kleine Firma, die diesen Ort am Leben erhält, die Solarzellen produziert, der geht's schlecht, die kommt in Schieflage und muss eigentlich abgewickelt werden, insolvent, alle werden arbeitslos. Aber er schafft es mit seinen Geldgebern, diese Firma dann zu retten und zu übernehmen. Und deswegen kommt er zurück in seine Heimat. Und dann kommt natürlich, ihm schlägt diese Welle des Misstrauens natürlich entgegen. Alle sind nach wie vor der Meinung, das ist ein Mörder, der darf hier sich nicht tummeln. Und so nach und nach entwickelt sich alles, dass man irgendwie mitbekommt, nee, er war es wohl wirklich nicht. Und es gibt ganz viele andere, die irgendwie verdächtig sind. Und die Serie, also ist wahnsinnig spannend, hat so zwischendurch ein paar Momente, wo man denkt, ach ja, jetzt kann wieder was passieren, aber es ist jedes Mal, du hast immer wieder jemand anders im Verdacht und die Beziehungen unter diesen Menschen untereinander, die Familie des Opfers, mit denen war er als Jugendlicher eigentlich sehr, sehr gut befreundet, die war auch wie eine Mutter für ihn, die Mutter des Todesopfers, hochgradig spannend und sehr, sehr interessant, wie sich das alles dann immer wieder verdreht und verwickelt und so. Und dann gibt's, die erste Staffel ist zu Ende. Und du willst sofort in die zweite Staffel weitergucken und du denkst, wie kann es denn jetzt eigentlich weitergehen? Aber da ist dann auch das so, dass sich nochmal alles wieder dreht. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt am Ende sagt, ach, guck mal, ja, alles absehbar und alles völlig platt wie in anderen Filmen auch. Du weißt genau sofort, wer der Mörder ist.
Und jetzt haben wir vergessen, wie es heißt. Wie hieß es?
Es heißt Lifjord, der Freispruch. Also ich fand's mega. Sind zwei Staffeln. Es ist aber mit Binge-Watch und Suchtpotenzial innerhalb eines Wochenendes kann man das fast so. Also wenn man zum Beispiel zu Hause eingeschneit ist, durchgucken. Lifjord, der Freispruch, in der Arte Mediathek ist es drin.
Christine, hast du noch was?
Nee.
Ich hab auch noch einen Krimi, aber ich kann es kürzer machen. Und zwar das meistgestreamte Produkt, was in der ZDF-Mediathek zurzeit zur Verfügung steht. Und zwar, gestern waren wir noch Kinder.
Ah, ja.
7 Teile, ich habe nur den ersten gesehen bisher. Und ganz, ganz kurz, der Film beginnt, 44. Also eine Vorzeigefamilie, 44. Geburtstag der Mama. Wirklich eine tolle Vorzeigefamilie, wunderschöne Kinder, ein toller Papa, der Anwalt ist, eine tolle Mama. 44. Geburtstag und plötzlich der Tag wird dann dazu führen, dass die Mama ermordet wird, so wie es aussieht, von ihrem Mann. Also auch so, ne, Vorzeigetyp, also auch schön besetzt. Und die Kinder sind natürlich fix und fertig und es werden so viele, schon mal in diesem ersten Teil, viele Rätsel eingestreut. Er wirft das Handy seiner Frau, sie vermisst ihr Handy, er wirft das in irgendeinen Fluss, er trifft sich konspirativ mit irgendeinem Mädchen, der Schülerin, also von seiner großen Tochter, die in die Klasse der großen Tochter geht und so weiter. Also so 2, 3 Hinweise, die ganz merkwürdig sind, und so ein komischer Polizist, der eine ziemlich mysteriöse Vergangenheit hat. Also das sind so Krümel, die gestreut werden in dieser ersten Folge und man ist wirklich, boah, baff, gut gespielt, gut inszeniert, tolle Bilder. Gestern waren wir noch Kinder und ich habe gelesen, dass nichts momentan so viel gestreamt wird wie dieser Krimi in der ZDF-Mediathek. Wie gesagt, ich kann leider jetzt nur vom ersten Teil reden, hat 7 Teile, aber das werde ich sicherlich demnächst in Angriff nehmen, das zu Ende zu gucken.
Cool, so, steht bei mir noch auf der Liste, auch noch nicht geguckt.
Ja, hast du auch schon gehört, ja?
Ja, schon gehört, gesehen, also das mitbekommen und habe mich an das Thema noch nicht so ganz rangetraut, muss ich gestehen.
Gestern haben wir noch Kinder. Ja, ist ja sehr makaber. Okay. Weil es jetzt wahrscheinlich darum geht, sorry, ich schließe jetzt ab, dass diese drei Kinder der Familie jetzt eben plötzlich da sind. Papa sitzt logischerweise im Knast, wird eingesperrt, ne, weil wir ja alle davon ausgehen, dass er die Mama ermordet hat. Mama ist tot. Und dann hast du eben die drei Kinder, ein kleiner Junge, noch kleineres Mädchen und die große Tochter, die so 15, 16 ist. Ja. Okay.
Spannend.
Ja. Wir müssen zum Ende kommen. Ich muss zum Zahnarzt. Entschuldigt bitte, ja, dass ich meine persönlichen Interessen vor das Wohl aller schiebe. Ich weiß, ihr würdet jetzt gerne noch ein bisschen über Russland plaudern.
Sehr, sehr gerne. Gibt es jetzt wieder eine Quizfrage, bei der ich ablosen kann?
Gibt es eine Quizfrage? Ich habe nämlich
dummerweise keine Witz.
Ja, mach mal Quiz. Komm, na klar, mach mal Quiz jetzt. Los.
Okay, also du bist ganz profan heute, so ein bisschen Klatsch und Tratsch. Passt überhaupt nicht rein, aber ich stelle sie jetzt einfach. Also, welcher dieser Promis spielte als junger Mann Fußball bei der AS Rom? Jetzt wirklich ganz profan. Giovanni Zarella, Pietro Lombardi oder Massimo Sinato?
Ach, ich dachte, du würdest jetzt hier den italienischen, wie heißt er denn hier, den, ach, nee, ich komme ich noch nie auf den Namen hier von Berlusconi, den Berlusconi würdest du meinen, aber nee, der war Schlagersänger. Also, was
Berlusconi war Schlagersänger?
Das wusste ich gar nicht.
Ja. Berlusconi war Schlagersänger.
Mhm.
Und okay, den dritten kenne ich nicht.
Massimo Sinato?
Ja?
Das ist der Tänzer.
Ach, der Tänzer, ja.
Mit der jetzt Rebecca
weiß ich, ja. Ich weiß, jetzt weiß ich.
Mhm. Zarella, Lombardi.
Oder Sinato.
Sinato.
Also Pietro Lombardi schließe ich aus. Der ist ja, wenn man sich das anguckt, der ist ja auch leicht adipös und so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der mal,
als junger Mann,
dass der also mal Fußball gespielt hat. Ich würde ja den letzten nehmen hier, Massimo.
Sinato?
Sinato, ja. Aber darf ich überhaupt zuerst antworten? Ich will mich nicht schon wieder
vornehmen. Nee, mach du mal, weil ich habe auch keinen Plan. Also okay. Ich hätte Lombardi ausgeschlossen. Zarella war ich jetzt, der hat mal irgendwie, ich glaube, der hat Fußball gespielt, aber alles rum. Ja. Ich tippe dann mal auf Zarella, weil du hast ja sowieso hier den Tänzer.
Zarella, Brosis war das, ne?
War das Brosis? Das war Brosis.
Die Boyband?
Genau, und jetzt waren wir groß im ZDF mit Riesenshow und so weiter.
Ja, wir hatten mal, ich sag jetzt, ich nenne keine Namen, wir hatten ja mit denen mal relativ viel zu tun, so in den 90er Jahren, so Blödsinn. Also so Anfang der 2000er, da gab es uns ja auch schon als Sendung und da sind wir mit Brosis ab und zu mal aufgetreten, also standen so auf der Bühne, ne, wir als Radioansager, Brosis dann eben da als Hauptact oder keine Ahnung, ob das damals Hauptact war. Und da hieß es, dieser Giovanni, wie? Mozzarella?
Zarella.
Hat eventuell was mit einer Kollegin von uns.
Ah.
Das wurde damals so ein bisschen, aber ja,
Nein, Christine war es nicht.
Nee. Aber lange vor Janaina dann offenbar, ja?
Was für ein Ding?
Lange vor Janaina seiner Frau.
Genau, lange davor, stimmt. Die sind ja so niedlich miteinander.
Mensch, wir reden jetzt von 2003, 2004, 2005 oder so, 2005. Als wir alle, gestern waren wir noch Kinder.
Ja. Okay.
So,
wer hat gespielt? Und es ist in der Tat Giovanni Zarella.
Super. Ja, ich habe endlich mal gewonnen.
Juhu. Genau.
So, und jetzt hast du keinen Witz, ne?
Ja. Muss einen Witz erzählen.
Micha, darf ich mal?
Aber ich finde, da war heute schon viel Spaßiges dabei.
Ihr seid so böse. Ach komm, Micha, wir machen deinen Witz. Komm.
Jetzt muss ich mir wieder. Und dann meckert ihr wieder rum, dass der Kacke ist, ne? Also ja.
Du hast ein Glück von mir. Ich meckere auch nicht. Nein, ich meckere nicht.
Ja. Dann spiele ich den auch mit dir, André, zur Strafe.
Ja, okay.
Und
okay.
Du liegst im Sterben. So.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Ja. Und zwar, also Krankenhausbett, ich bin deine Frau. So, ja. Halte dir deine Hand und man merkt, es geht jetzt wirklich ans Ende und du wirst immer schwächer und dann sagst du.
Du bist meine Frau.
Ich bin deine Frau, ja.
Ja.
Du musst dir das jetzt einfach mal vorstellen.
Okay.
Und dann sagst du, ich muss dir jetzt nochmal auf die letzten Minuten was beichten und so. Und dann erzählst du mir, dass du mit meiner Schwester geschlafen hast, mit der besten Freundin und dann auch noch mit der Mutter und so weiter und so fort. Und das beichtest. Du willst mir jetzt alles unbedingt beichten,
okay.
Ja?
Okay.
So.
Schatz, bist du da?
Ich bin bei dir, mein Liebling, ich bin bei dir. Alles ist gut.
Schatz, ich glaube, meine letzten Minuten sind gekommen.
Glaube ich auch, ja.
Ich kann so bildlich. Ich muss dir noch was beichten.
Aber nein, du hast doch ein schönes Leben gehabt. Du kannst doch in Ruhe jetzt hier. Alles gut.
Ich hab mit deiner Schwester geschlafen.
Aha, okay.
Und mit deinem Chef habe ich zwei Kinder.
Was?
Und mit deiner besten Freundin. Immer wenn du dachtest, ich muss Überstunden machen, war ich mit dir im Hotel.
Okay. Ja, aber das weiß ich doch alles schon längst. Mach ganz, ganz ruhig. Entspann dich, damit das Gift schön wirken kann. Aber
das ist
wie
makaber, jetzt, auch Jungs. Also ich finde, in diesem Podcast können wir echt in die Tonne treiben. Ja. Das wird auch zum Ende nicht besser.
Nee, also hallo, ihr habt gelacht.
Ja.
Das hatte ich selten.
Ja, aber bring uns doch nicht auf solche Ideen. Ja,
aber wir werden den einfach nicht veröffentlichen.
Ja, ich frage mich aber auch gerade, also du bist der Mann, der da im Stimmen, du hast zwei Kinder mit meinem Chef.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, das war alles komisch.
Das war witzig gemeint.
Ja, entschuldigt bitte. So.
Man kann doch auch als Mann mit seinem Chef zwei Kinder. In was für einer Welt lebt ihr denn?
Stimmt, sicher. Ja, also alles möglich. Das ist das Schöne. Ein Land der Möglichkeiten.
Mal ein bisschen Empathie. Ja, aber sie natürlich zu zeugen, liebe Herren, ist ja eben nun doch noch nicht möglich.
Empathie haben für andere Lebensentwürfe.
Du könntest dich als Leihmutter mal zur Verfügung stellen, dann einfach mal so. Wenn er mit seinem Chef gerne, dann muss man das doch möglich machen.
Ach, ja, so.
Die Zahntaschen müssen gefüllt werden. Ich bin jetzt weg. wir sind morgen früh sind wir nicht da. Wir sind dann wieder im Radio. Ja, genau. Also morgens, nicht morgen, aber dann morgens.
Am Montag.
Ist ja Wochenende erstmal.
Wir sagen einfach am Montag.
Ja. Tschüss, macht's gut. So. Bleibt gesund.
Bis bald.
Und macht noch was Schönes.
Auf jeden Fall.
Solange es noch geht.
Solange es noch geht, danke. Jetzt ist die Stimmung wieder runtergezogen.
Ja. Also tschüss.
Tschüss.
Tschüss.